Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka und mit dem Buch der Woche, das zugleich als ein Buch der Stunde bezeichnet werden kann. Die Rede ist von Er, dem neuen Roman des Schweizer Schriftstellers Christian Kracht. Wilhelm Raabe, Literaturpreisträger des Jahres 2012, seit anderthalb Wochen auch Nominierter für den International Booker Prize, hier mit dem Vorgängerroman Eurotrash. Christian Krachts neuer Roman Er wiederum ist für die diesjährige Shortlist zum Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. In der Wochenzeitung Die Zeit wurde Er bereits groß vorgestellt, während die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wenige Tage darauf demonstrativ desinteressiert berichtete. Wie mein Kollege Jan Drees auf Christian Krachts Er schaut, das erfahren Sie in den folgenden 18 Minuten.
Das Einfache wird brennend ersehnt in unserer hyperkomplexen Gegenwart. Mit den Ratschlägen der japanischen Ordnungsberaterin Marie Kondo räumen übersättigte Westler ihre Wohnung auf und buchen, wenn sie besonders viel Geld besitzen, zertifizierte KonMari-Consultants. Dazu passend verspricht der psychoanalytische Komplex mit seinen Mental Health Hashtags, innere Struktur und Seelenheilung eine Neumöblierung des Unbewussten. Therapy to go für mehr Leichtigkeit im Alltag. Das unerreichte Ideal, ätherisch werden, frei wie Luft, annäherungsweise ein Leben führen in leergefegten weißen Räumen. Eine Gegenbewegung erkennt, dass dieser Minimalismus allein jenen vorbehalten ist, die sich aufgrund ihres Einkommens erlauben können, Sachen wegzuwerfen. Auch das innere Gerümpel wird langsam wieder nobilitiert, Stichwort Katharina Pommer, das Kind in mir kann mich mal. Dass nun Paul, der Held von Christian Krachts Er, Interior Designer, ergo ein Architekt fürs Innere ist und dass er die minimalistischen Sehnsüchte par excellence materialisiert, mag als erster Gegenwartshinweis dieses zum Bersten gegenwartsgesättigten Zeitgeistromans gelten. Paul richtet im nordischen Stil Wohnungen und Häuser ein, die verkauft oder vermietet werden sollen. Er bedient einen Instagram-Minimalismus, der leeren Räumen gerade so viel hinzufügt, dass eine Idee von Menschlichkeit spürbar wird.
Er legte abgelaufene alte türkische Kelims aus oder seine bevorzugten weißen Schafwollteppiche. Und wenn der Fotograf kam, dann arrangierte er sorgfältig orangefarbene Rhododendronzweige in tönerne Krüge und ein paar Fundstücke vom Flohmarkt irgendwo hin und stellte eine teure, mit weißem Segeltuch bezogene gustavianische Chaiselongue ins Wohnzimmer. Und wenn doch noch wider Erwarten Sachen herumlagen, alte ausgedrückte Zahnpastatuben etwa, entrümpelte er und versteckte, was nicht zu entrümpeln war, ließ die Wände seladongrün streichen und legte ein Dutzend alte, orangefarbene Penguin-Taschenbücher aus. Und er befolgte stets seine ersten beiden Regeln des Homestaging. Alle Lampen mussten immer an sein, auch tagsüber. Und es mussten immer alte Glühbirnen verwendet werden, niemals Energiesparbirnen.
Paul selbst lebt mit einer einäugigen Katze zurückgezogen auf den schottischen Orkney-Inseln. Und wie in jeder Geschichte Christian Krachts begibt sich auch dieser Held auf eine Reise, die ihn zum Urgrund seiner Existenz führen wird. Die einäugige Katze, deutlicher Hinweis auf eine der berühmtesten Schauergeschichten Edgar Allan Poes, ist ein unheilvolles Minitekel auch der Handlungszeit, die beschrieben wird als »Das Leben war voller Sorgen, aber auch nicht wirklich«. Paul wird von der Minimal- und Vintage-Design-Zeitschrift Kuki kontaktiert, die sich selbst dem Minimalistischen, dem Aufgeräumten und dem vermeintlich Ursprünglichen verschrieben hat.
In den ersten Jahren des Magazins hatte Kuki die modernistische skandinavisch-japanische Reduktion noch als notwendig angesehen. Darauf folgten dann im Laufe der Jahre die Nachhaltigkeit und die strenge Wiederverwertung und der asketische Verzicht. Und heute schließlich plädierten die Fotostrecken und Artikel für eine sanfte, leicht verschrobene, antikapitalistische Metaphysik.
Kuki bedeutet auf Japanisch Luft, passend zum Er-Romantitel und mit einem weiteren der Luft zugeordneten Phänomen sieht sich Paul konfrontiert, denn er soll eine riesige Halle weiß streichen, die gigantischen in Stein gehauenen Innenräume eines norwegischen Cloud-Speichers. Dafür soll er das perfekte Weiß finden. So betont es sein Auftraggeber Cohen, der Chefredakteur des Kuki-Magazins. In der Fiktion des Romans ist dieses tatsächlich existierende Rechenzentrum nicht bloß ein privatwirtschaftlicher Anbieter für Datensicherung, sondern das digitale Gedächtnis der modernen Menschheitsgeschichte.
Jede einzelne Fotografie der jährlichen Trillionen mit Mobiltelefonen aufgenommenen Erinnerungen werden dort aufbewahrt. Immense Speicherkapazitäten seien das. Alle Hochzeiten, die Kirschblütenzeit in Japan, alle Geburten, Reaktorunfälle, Insektenschwärme, kleine Katzenbabys, die mit Wollknäueln spielten, Kriegsversehrte, Palmen im Sonnenuntergang, 5 Milliarden Fotos am Tag.
Gegen diese Bilderflut soll der White Cube stehen, eine deutliche Hommage an Eckhart Nickels Neoromantik-Trilogie Hysteria, Spitzweg und Punk, in der das gebrochene iPod Weiß ebenfalls als Zeichen absorbierendes Nichts allegorisiert wird. Das Weiß wird bei Kracht gegen die Bilderflut gestellt und wie die Trilogie Nickels hat auch er eine fantastische Ebene, die dem hyperrealen, superästhetisierten ersten Plot gegenübergestellt wird. Das Buch spielt einerseits auf den schottischen Orkney-Inseln, danach im norwegischen Stavanger mit seiner ebenfalls weiß gestrichenen Altstadt. Andererseits ist es situiert in einer keltischen Anderswelt. In dieser heldenepischen Parallelhandlung geht die 9-jährige Ilda allein zur Jagd, um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen. Ihre Mutter ist längst tot, der Vater auf Wanderschaft. Ilda lebt in einer Hütte am Rande des Waldes.
Die Bettstatt neben der Feuerstelle, der grob gezimmerte Tisch in der Mitte der Stube, die beiden Stühle, die tönernen Krüge auf dem Regal an der Wand, das kleine Fass, in dem eine Axt, die Schaufel und der Besen aufbewahrt wurden und die vom Ruß des Feuers mit der Zeit dunkel gewordenen Wände. Eines Tages würde sie hier alles ganz sicher wieder weiß kalken.
Wie in der antiken Vorstellung der Anderswelt, die nach dem Tod betreten, aber auch wieder verlassen werden kann, so stehen bei Kracht die norwegische Gegenwart und das fantastisch anmutende Ilderterrain im wechselseitigen Verhältnis zueinander. Innenarchitekt Paul tritt gleichsam in das Leben der 9-Jährigen. Die Halbwaise erschießt mit Pfeil und Bogen ein Reh, das sich im selben Augenblick in einen fremden Mann verwandelt. Also der Gestalt, wie im Märchen der Brüder Grimm ein Frosch wütend gegen die Wand geworfen wird und sich im Herabfallen sogleich in einen Königssohn mit schönen und freundlichen Augen verwandelt. Oder wie sich in William Butler Yeats Gedicht The Song of Wandering Angus, eine silberne, dem Feuertod geweihte Forelle in ein schimmerndes Mädchen verwandelt.
100, vielleicht 90 Schritte vor ihr in den Büschen hatte sie das Reh getroffen. Sie hörte ein leises Stöhnen und das Tier sank hinab in den Bodennebel. Ilda schob sich die vom Tau nass gewordene Kapuze ihres Umhangs in den Nacken, schulterte den Köcher und lief behutsam vorwärts, erst im Zickzack, dann von der linken Seite heran. Man sollte nie geradeaus auf ein Ziel zulaufen.
Der mirakulös in Ildas Leben getretene Fremde ist eine zweite Version des bereits bekannten Paul und wird von den Häschern eines Herzogs verfolgt. Aufgrund des Pfeilschusses ist er verletzt. Er wird sich kaum allein durchschlagen können. So fliehen Paul und das 9-jährige Mädchen gemeinsam Richtung Süden. Sie begeben sich in unwirtliches Gelände, müssen kämpfen, sich verstecken. Sie irren umher, bis sie von einem anderen Volk aufgenommen werden, das karge, in den Fels gehauene Unterkünfte bewohnt. Quasi die urzeitliche Variante des norwegischen Cloudspeichers.
Ein paar Seemöwen segelten über ihnen im hellen Wind. Die beiden fühlten sich, als hätten sie schon wer weiß wie lange keine Vögel mehr gesehen. Und Menschen, wirkliche Menschen, die einer Arbeit nachgingen und ihnen nicht nach dem Leben trachteten. Es war so viel Tod um sie gewesen, so viel Grausamkeit.
Weiß ist auch die Welt der Steinhausbewohner. Weiß sind die Berge und weil der österreichische Autor des Traktatus Logico Philosophicus ausdrücklich im Roman genannt wird, kann man sagen, dass die Bewohner im wortwörtlichen Wittgenstein, also im weiß gewordenen Steinhausen, womit man bei der Sprache wäre und damit bei der Literatur, die sich in Buchstabenform über perfekt weiße Seiten ergießt.
Über ihnen war eine Art Terrasse aus dem Fels gehauen, der in einiger Entfernung wiederum eine besondere Färbung aufwies, als ob er dort aus opakem Glas bestand und nicht aus festem Gestein.
Opak ist die Poetik Christian Krachts, wie man es aus der abstrakten Fotografie kennt, die kein konkretes Motiv hat, sondern vielmehr auf ihre eigene Materialität verweist, so wie Krachts Texte oft nur scheinbar etwas Gegenständliches oder Reales zeigen, auf einer tieferen Ebene jedoch vor allem ihre Literarizität ausstellen. Gut, er kann durchaus auf einer simplen Ebene gelesen werden, ohne Verweise auf Ludwig Wittgenstein, Opake, Kunz oder die Brüder Grimm. Auf dieser einfacheren Ebene wird eine nahezu kindliche, an Astrid Lindgrens Die Brüder Löwenherz angelehnte Fantasy-Geschichte sehr trickreich verbunden mit einer modernen, krachtypischen Ennui-Betrachtung über die sprödöde Gegenwart, die im Rückgriff auf Minimalkonzepte ihre endgültige Sinnentleerung zelebriert. Diese Lesart ignoriert jedoch, dass im Titelwort Air die AI steckt, die Artificial Intelligence. Dieser spektakuläre Roman ist nämlich auch eine inhaltliche wie ästhetische Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz und simulierter Welten, weshalb der Eröffnungssatz »Das Leben war voller Sorgen, aber auch nicht wirklich« gar nicht ironisch gelesen werden muss, sondern wörtlich gelten kann, denn für dieses Nicht-Wirkliche interessiert sich auch Cohn, der Cookie-Chefredakteur und Auftraggeber von Innenarchitekt Paul.
Er las eine halbe Stunde in einem Buch über den Mathematiker John von Neumann. Aber er konnte sich überhaupt nicht konzentrieren. Wenn er einen Absatz über von Neumanns selbst reproduzierende Automaten zu Ende gelesen hatte, hatte er vergessen, was am Anfang gestanden war, und er musste nochmal von vorne beginnen. Und dann diese Schlaflosigkeit. Seit Jahren schon, wenn er mal ehrlich war, seit Jahrzehnten.
Im posthum veröffentlichten Fragment »Die Rechenmaschine und das Gehirn« denkt John von Neumann über die wechselseitigen Beziehungen zwischen der Rechenmaschine auf der einen und dem menschlichen Denk- und Nervensystem auf der anderen Seite nach. So wie im R-Roman kein einziges Wort zufällig gesetzt ist, erscheint die Nennung des Mathematikers und Informatikvordenkers von Neumann als notwendige Kerbe jenes kompliziert gearbeiteten Schlüssels, der die fantasievolle Krachtgeschichte öffnet. Die hier dargestellte künstliche Welt emaniert in die vermeintliche Realität. Wie in unserer Gegenwart gibt es zwei Realitäten, die geradezu diffundieren. Immer wieder erwachen Figuren aus Träumen, sehen sich von der einen in die andere Erzählebene geworfen. Oder ist möglicherweise eine Sonneneruption verantwortlich, dass Paul in den Fantasy-Plot teleportiert wird? Auch ein Gemälde, das den Zauberer Merlin und den Ritter Lancelot zeigt, wird als Portal beschrieben.
Der Zauberer Merlin war in eine lange helle Kutte gekleidet, und eine weiße Kapuze bedeckte seinen Hinterkopf und verbarg auch sein Gesicht. Am Himmel waren die verglühende Abendsonne zu sehen und ein paar hingehuschte Wolken. Merlin schritt, Sandalen an den Füßen, selbstbewusst und empathisch dem Ritter Lancelot auf dem Pfad voraus. Lancelot, der seltsam müde, phlegmatisch und versunken im Sattel eines ebenso müden schwarzen Pferdes saß und sich von Merlin den Weg hinüber ins Schattenreich weisen ließ, ritt dem Zauberer nach, links aus dem Bild hinaus.
Am Ende des Romans werden Paul und Cohn in einer Art Tableau vivant selbst zu Merlin und Lancelot. Sie stellen das Ölgemälde unfreiwillig nach. Ein literaturwissenschaftlicher Fachaufsatz mit der Überschrift Christian Krachts Air im Spannungsverhältnis zu Jean Baudrillards Simulacrum-Theorie drängt sich nachgerade auf.
Cohn saß auf seinem schwarzen Pferd, die Schultern gesenkt. Er trug die Rüstung, die er in der Festung des Herzogs gefunden hatte, und die Lanze über der Schulter. An deren Spitze hing der Fetzen einer lange zerschlissenen roten Fahne. Er klammerte sich an der Lanze fest, da ihm die Wunde so schrecklich wehtat. Eine furchtbare Schwere und Müdigkeit umgab ihn. Immer wieder fielen ihm die Zügel aus der Hand. Es war spät. Er hatte Schmerzen. Die Sonne war nun fast untergegangen. Der restliche Rand des Himmels war orange-rot. Bald würde es Nacht werden. Paul, in seine weiße Kutte gekleidet, deren Kapuze ihm tief ins Gesicht hing, schritt Cohn voraus, um ihm den Weg in die Berge zu zeigen.
Wer Paul und Cohn sind, ist nicht leicht zu bestimmen in dieser absichtlich unscharf gehaltenen Erzählung. Doch kann man festhalten, dass beide Figuren zweifelsfrei Erfindung des Schriftstellers Christian Kracht sind, womit ein anderer, direkt auf John von Neumann zurückgehender Diskurs angedeutet wird. Er betrifft die ethische Dimension künstlicher Intelligenz, die Frage also, ob eine Maschine für moralisch verwerfliches Handeln haftbar gemacht werden kann, aber auch, welche Verantwortung Menschen gegenüber künstlicher Intelligenz, gegenüber ihren eigenen Lebensverhältnissen wirklichen Erfindungen haben. Letztere Überlegung wurzelt tief vom antiken Pygmalion-Mythos bis zu den Abenteuern eines weltberühmt gewordenen Hampelmanns. Der italienische Autor Carlo Collodi hat ab 1881 mit seiner Pinocchio-Figur ein Artefakt vorgestellt, das sich nichts sehnlicher wünscht, als ein richtiger Junge zu sein. Adaptiert und modernisiert wurde die Pinocchio-Geschichte in Steven Spielbergs Blockbuster AI – Künstliche Intelligenz. auch dieser Film ist bedeutsam für das tiefere Verständnis von Krachts Air und für das Verhältnis zwischen Paul und Cohn, der bereits bei der Auftragsvergabe im norwegischen Stavanger anmerkt:
Paul müsse sich alles, was jetzt folgen würde, bitte so vorstellen, als sei er, Paul, der Regisseur Steven Spielberg und er, Cohn, der Regisseur Stanley Kubrick. Ob er vielleicht den alten Spielberg-Film Artificial Intelligence gesehen habe. Es sei ja eigentlich Kubricks Projekt gewesen, das er aber in seinen Freund Spielberg hineinemaniert hatte, bevor er starb. Denn nur Spielberg könne diesen Film machen, zu dem er, Kubrick, nie in der Lage gewesen war.
Die Antwort auf die Frage, welche Verantwortung Menschen gegenüber ihrer Schöpfung haben, wird von Steven Spielbergs Film synchron zu Christian Krachts Roman gegeben. Artefakte sollten im besten Falle so konstruiert sein, dass sie sich gegenseitig helfen können, so wie der kindliche KI-Roboter bei Spielberg in seiner Not vertrauen kann auf seinesgleichen, so kann der angeschossene Paul vertrauen auf die Pflege der neunjährigen Ilda und Cohn am Ende auf Pauls Hilfe, als sie gemeinsam vom Schlachtfeld ziehen, wie einst Ritter Lancelot und Zauberer Merlin in den Artus-Romanen. Diese pathetische Gestimmtheit ist anderer Natur als Christian Krachts Familienrecherche Eurotrash oder seine autobiografisch markierte Frankfurter Poetikvorlesung, in der er von einem persönlich erlittenen Missbrauch berichtete. Er kann als Folge dieser privatimen Seelenerkundung gelesen werden, als freudianische Sublimation eines großen Schriftstellers, der am Ende seiner Vorlesung »The Song of Wandering Angus« von William Butler Yeats rezitierte, ein Gedicht, das sich mit der künstlerischen Anverwandlung und Heilung einer Lebenserfahrung auseinandersetzt.
»Fort ging ich in den Haselwald, weil Feuer war in meinem Kopf, und schnitzte mir einen Haselstab, hing Beeren dran an eine Schnur, und als ich weiße Falter sah und Faltersterne löschten aus, warf ich im Bach die Beeren aus, zog silberne Forelle raus. Als die dann auf dem Boden lag und ich das Feuer schüren ging, da raschelte am Boden was und jemand rief mich namentlich. Als Mädchen schimmernd stand sie da mit Apfelblüten hoch im Haar, die mich bei meinem Namen ruft und lief und schwand in heller Luft. Obwohl ich alt vom Fahren bin durch Ebenen und Hügelland, ich finde noch, wohin sie ging, und küss sie, nehm sie bei der Hand. Gehe in hohem gesprenkeltem Gras und pflücke, bis die Zeit sich trollt, die Silberäpfel voller Mond, die Sonnenäpfel voller Gold.
Das Gedicht »The Song of Wandering Angus« in der Übersetzung von Norbert Hummelt, gelesen von Wolfram Koch. Von Christian Kracht wurde es am Ende seiner Frankfurter Poetikvorlesung rezitiert. Am Anfang des Air-Romans ist es noch einmal im Original abgedruckt. Mit William Butler Yeats die Verbindung zwischen dem privaten Trauma des Schriftstellers und seiner Literatur herstellend. Wer zu Yeats späteren an den Kosmos des Air-Romans erinnernde, voller Idiosynkrasien und Esoterik überlagerte Schrift eine Vision greift, wird einen weiteren Schlüssel zum fabelhaften Duktus zur literarischen Weltentrückung Christian Krachts entdecken, zu seiner Überfülle, die er bewusst gegen einen glattpolierten Minimalismus setzt. Seine Geschichte über Paul, Cohn und Ilda kann verschiedentlich gelesen werden als eine Transzendierung über das Verhältnis von KI zum Humanen, von Simulation zur Wirklichkeit. Er ist aber mehr als AI. Es ist auch ein Abenteuerroman in der Tradition der Artus-Sage, der Pinocchio-Fabel, Carlo Collodis oder Steven Spielbergs Kinofilm AI Artificial Intelligence. Dieses Buch inszeniert ein geschicktes Spiel mit wiedererkennbaren Motiven, Kinderbuchbildern und Hollywood-Plots, sodass der permanente Eindruck entsteht, man erinnere alles von irgendwoher. Obwohl gleich zweimal im Roman auf eine opake, auf eine undurchlässige Materialität hingewiesen wird, das angestrengte Zeichenlesen und Entziffern möglicherweise ein Spiel des Textes mit seinen Exegeten ist, kann man eher mindestens auch auf eine andere, sich unbedingt aufdrängende Weise lesen, als ein Heilsversprechen, das sich der große Schriftsteller Christian Kracht selbst gegeben hat.
Das sagt Jan Drees über Er, den neuen Roman von Christian Kracht, der in dieser Woche erschienen ist bei Kiepenheuer und Witsch. 224 Seiten, 25 €. Viel Lesestoff also. Von dem gibt es mehr dann morgen wieder ab 16.10 Uhr im Büchermarkt. Doch zuvor folgt hier im Deutschlandfunk-Programm Forschung aktuell passend zum Kracht-Roman mit KI verstehen, dem Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Mein Name ist Wiebke Boromka. Danke für Ihr Interesse.